Schön, dass ihr Sie hier sind für unseren Vortrag. Sie oder du hast du gerade uns kurz vorgestellt. Wir arbeiten bei Planpolitik. Zum Unternehmen sagen wir gleich noch was. Warum sind wir hier? Wir sind beides Politikwissenschaftler und auch begeisterter Spieler. Also wir spielen sehr viel, besonders ich, mehr als Lukas, Computerspiele und da haben wir, oder habe ich mir überlegt, wie kann man das eigentlich verbinden, was kann man eigentlich machen, wenn man Politik cool findet und auch super gerne irgendwie zockt. Und da lag es nahe, dass man Politikspiele entwickelt. Und ich habe die Möglichkeit bekommen von meinen beiden Chefs, das auszuprobieren. Und jetzt, 5 Jahre später, haben wir quasi digitale Planspiele, die sich mit Politik beschäftigen, entwickelt und bieten die an. Und deswegen hat uns Frau Rustemeyer angeschrieben, und gefragt, wollt ihr nicht mal was dazu erzählen? Was können Politikplanspiele, Online-Planspiele, was soll das sein? Dafür sind wir hier und bespaßen Sie jetzt quasi die nächsten so ungefähr 2 Stunden. Bevor es losgeht, eine wichtige Frage, beziehungsweise die Frage des heutigen Nachmittags. Wie können Online-Planspiele die Hochschullehre bereichern? Geht das überhaupt? Was sind Online-Planspiele? Gehört natürlich mit dazu. Eine kurze Erklärung, die kommt vorneweg. Wir fangen an mit einem kleinen Vortrag. Was gibt es eigentlich alles so im Bereich Online-Planspiele? Wir sind nicht die Einzigen, die solche Online-Planspiele entwickeln. Da gibt es noch ein paar andere Angebote. Die stellen wir kurz vor und sagen, geben so einen allgemeinen Rahmen. Und dann der eigentliche Hauptteil des Nachmittags ist dann das Testspiel, wo Sie selbst dann quasi ausprobieren können, wie es ist, eine Politikerin oder einen Politiker zu spielen und zu verhandeln über den Webbrowser, deswegen ist es gut, dass hier schon die Computer aufgebaut sind. Die werden wir brauchen nachher. Es gibt aber auch noch Ersatzgeräte, falls irgendjemand keinen dabei hat. Genau, dann gibt es eine kurze Pause und am Ende kehren wir zurück zu der Frage, wie können oder können Online-Planspiele die Hochschullehre bereichern und hoffen, dass gemeinsam hier eine Antwort dazu gefunden wird. Ja, dann ein ganz, ganz kurzer Blog zu unserem Unternehmen, Planpolitik. Ich selbst arbeite seit 10 Jahren dort. Wir sind mittlerweile 18. Als ich da angefangen habe, waren wir zu fünft. Und wir widmen uns mehr oder weniger interaktiven Methoden. Also Bildung nicht so vermitteln, wie ich es jetzt gerade mache, dass einer vorne steht und die anderen zuhören müssen. Interaktiv bedeutet, dass alle miteinander irgendwie sich austauschen und gemeinsam lernen. Und nicht dieser Vortrag quasi vorherrscht, diese Vortragsmethode. Das machen wir mit ganz, ganz vielen unterschiedlichen Partnerinnen und Partnern. Wir haben mittlerweile über 250 Partnerinnen und Partner, mit denen wir zusammengearbeitet haben. Ganz wichtig zu sagen vorher, wir sind keine Wissenschaftler, sondern wir sind Praktiker. Also wir probieren das aus, wir sind mehr oder weniger, haben uns das alles so selber beigebracht, haben auch mittlerweile ein paar Artikel dazu geschrieben und die veröffentlicht in Fachzeitschriften. Mehr oder weniger, aber machen wir das alles so learning by doing. Genau. Dann. Ja, und bevor, ich habe was vergessen, bevor wir jetzt direkt in den Vortrag einsteigen, dachten wir, dass es schön wäre, wenn wir ganz kurz eine Vorstellungsrunde machen, wenn vielleicht jeder oder jede ein oder zwei Wörter sagt, vielleicht den Namen und was man so macht. Also ich habe einen Masterstudenten habe ich schon kennengelernt hier. Vielleicht einfach nur so, aus welchem Bereich man selbst ist und wie man hier heute hergefunden hat. Okay. Ja, vielen Dank. Das war sehr aufschlussreich. Dann würde ich sagen, machen wir weiter.
Ja, genau. Also das zeigt jetzt ja auch schon ein bisschen hier die Belegschaft des Raumes. Dass Bildung digitalisiert werden soll, ist ein allgemeiner Trend, der auch politisch jetzt sehr gewollt ist. Und wir haben als Planpolitik ganz lange rein analoge Planspiele angeboten. Und wir haben auch andere Methoden, aber vor allem Planspiele. Und wir haben natürlich auch versucht, diesen Trend ein bisschen zu erschnüffeln frühzeitig und haben deswegen diese Planspielplattform Szenarion entwickelt. Und für alle, die sozusagen, denen es noch nicht so ganz klar ist, haben wir hier mal nochmal aus dem Empfehlungsschreiben der KMK zitiert, die sich doch durchaus wünscht, dass digitale Elemente in die Lehre integriert werden und das curricular eingebettet wird. Und dass da sozusagen Konzepte entwickelt werden. Und wir können natürlich nur auch von der Entwicklerseite her Vorschläge machen, was sozusagen funktionieren kann, sind aber sozusagen der Meinung, dass wir als Team mit Programmierern, Designern, Politikwissenschaftlern, Pädagogen eine ganz gute Querschnittssumme bilden, die vielleicht ganz gut diese Probleme lösen kann oder angehen kann. Zum Thema Planspiel als Methode, wem es jetzt noch nicht so klar ist, wir haben hier aus unseren Schaubildern dieses Schaubild mitgebracht, was es ganz gut unterstreicht. Also wir machen vor allem Politikplanspiele, wo dann Rollen übernommen werden von politischen Akteuren. Das kann auf jeder politischen Ebene angesiedelt sein. Also wir haben Kommunalplanspiele, wir haben aber auch Global Governance Planspiele, also UN-Planspiele beispielsweise. Also das ist fast alles möglich und es geht eigentlich immer um den Konflikt und divergierende Interessen und, und das gemeinsame Ziel, eine Lösung zu finden für diesen Konflikt, was sozusagen schwer ist. Es wird einerseits argumentiert, andererseits wird verhandelt und Bündnisse geschlossen beispielsweise. Es gibt dann noch ganz viele Unterscheidungen, ob es beispielsweise ein dynamisches Umfeld ist oder ein rein diskursives Planspielumfeld. Das haben wir alles sozusagen im Programm. Und was man sozusagen lerntheoretisch sich davon erhofft, von so einem Planspiel, ist natürlich, dass man die Inhalte ganz anders erlernt und ganz anders versteht, wenn man selber diese Prozesse nachvollzieht und es jetzt nicht nur sozusagen beschreibend in einem Text beispielsweise liest, sondern das selber tut und sozusagen da die verschiedensten Kompetenzen erwirbt. Das ist sozusagen die Idee dahinter. Und digitale Planspiele ändern da jetzt was. Typischerweise ist ein Planspiel eine Veranstaltung, die, sagen wir mal, 90 Minuten dauert, teilweise einen Tag, teilweise zwei Tage und sehr intensiv funktioniert. Es wird sozusagen zwischen den Teilnehmern verhandelt, die haben dann Namensschilder und sagen, reden sich dann mit Sie an, Sie, Herr Putin, was denken Sie dann darüber und so. Und dann wird am Ende dieser intensiven Phase wird dann irgendwas entschieden. Wenn es jetzt ein Parlamentsplanspiel ist, wird dann mit Zweidrittelmehrheit oder mit einfacher Mehrheit irgendwas entschieden. Und dann wird das ausgewertet und dann ist es vorbei und man fährt nach Hause. Und bei den digitalen Planspielen ändert sich einiges. Die sind sozusagen komplett online. Das heißt, der Zeitraum wird viel dehnbarer. Das kann jetzt auf einmal 3 Wochen lang dauern. Und der Ort ist auf einmal auch komplett offen gehalten. Man kann das von überall machen. Wir haben teilweise Verbundprojekte von Universitäten verschiedener Länder, wo die Studierenden sich gar nicht kennen, aber sozusagen in Rollen da miteinander kommunizieren und was ausarbeiten. Die Kommunikation ändert sich, sie wird natürlich rein textbasiert und sie wird sozusagen auch tiefer. Wir haben bei unseren digitalen Planspielen vor allen Dingen so diskursive Planspiele, also nicht mit einer, es sind jetzt keine Computerspiele in dem Sinne, dass man irgendwie irgendwelche Ressourcen hin und her schiebt, sondern es wird beispielsweise sozusagen an einem Gesetz gearbeitet. Und dadurch werden sozusagen in der Kommunikation werden sozusagen die Modus operandi durchgeführt, die Politiker sozusagen oder Verwaltungsangestellte typischerweise haben. Also die schreiben dann Policy Paper oder eine Empfehlung oder eine Pressemitteilung oder einen Gesetzesentwurf. Und die Betreuung ändert sich auch. Typischerweise ist ein analoges Planspiel so, dass man ein oder zwei Durchführende hat oder Trainer oder wie man das nennen mag. Und die gucken sich das an, aber die können gar nicht so den Überblick behalten. Und wenn es jetzt online ist, kann sozusagen der Dozent oder die Dozentin tatsächlich alle Chats mitlesen, kann sozusagen die Policy Paper sich durchlesen und drunter schreiben. Das ist ja eine sehr gute Leistung gewesen und das kann am Ende sogar, wenn es akkreditiert ist, eine Seminararbeit ersetzen, wenn es im Uni-Bereich eingesetzt wird. Das heißt, da ist einiges anders und man nimmt sich natürlich der Situation, dass Leute, der Möglichkeit, dass Leute sich treffen und wirklich zusammen in einem Raum sitzen, sondern es ist alles ein digitaler Prozess.
Genau, und wir sind nicht die Ersten, die das irgendwie machen. Das gibt es schon sehr, sehr lange. Das ist jetzt das zweite Projekt, was ich vorstelle, was, glaube ich, das älteste ist. Vor allen Dingen in den USA werden diese Online-Planspiele eingesetzt. Das hier ist ein Beispiel, das heißt Lexim, der Name ist quasi Programm. Legislation Simulation, also es geht auch hier um Gesetzgebung, es werden Gesetzgebungsprozesse simuliert und der Inhalt ist bei einem Planspiel relativ austauschbar. Also das eigentlich Wichtigere in einem Planspiel ist, wie das ganze Setting ist, wie die Leute miteinander in Kontakt stehen. Hier kann man, so wie die Gesetze unterschiedlich im Bundestag verhandelt werden, genauso kann man Gesetze auch auf amerikanisch quasi unterschiedlich verhandeln. Man kann über Kommunalpolitik, über Finanzpolitik, über Wirtschaftspolitik, letztlich kann man über alle möglichen Probleme streiten. Und genau dieses Prinzip nimmt sich auch Lexim an. Also man fängt an, jeder spielt irgendwie eine Rolle, wie auch immer die genau geartet ist. Online quasi, also man besucht eine Internetseite und sieht dann, wen man spielt. Auch hier sieht man, es ist sehr textbasiert. Man entwickelt gemeinsam Freitext und schreibt, ich denke, dass für dieses Problem das und das die beste Lösung wäre. Tauscht sich darüber aus. Es gibt immer verschiedene Akteursgruppen. Die einen sagen das, die anderen sagen was ganz anderes. Man muss irgendwie gemeinsam dann eine Lösung finden. Dann ein weiteres Projekt, das Icons-Projekt. Ich habe versucht, da so Screenshots für zu finden oder dass man ein paar Eindrücke bekommt. Das war auf der Icons-Seite. Das Icons-Projekt, ich war da zufällig selbst, das ist in der University of Maryland. Ich war zufällig in Washington DC und bin dann in die University nach Maryland gefahren und habe die quasi interviewt, bevor wir drüber, weil wir lange drüber nachgedacht haben, ob wir das online machen sollten. Dann habe ich die angerufen und gesagt, kann ich mal zu euch kommen? Und habe mit denen dort mich unterhalten. Und die machen das tatsächlich schon seit den 80er Jahren. Also die haben PCs über LAN-Kabel, also über Internet, Netzwerkkabel miteinander verbunden. Noch bevor es das Internet wirklich verbreitet gab, haben die schon angefangen und so getan, als wären sie Russland und China und USA und haben da internationale Diplomatie simuliert. Dann online ist quasi einfach nur der nächste logische Schritt. Und auch da wird das sehr regelmäßig mit vielen tausend Studierenden durchgeführt. Deren Software oder das Interface ist jetzt leider das beste Bild, was ich gefunden habe, ist nicht so hochauflösend, aber vom Prinzip her sieht man auch, es gibt irgendwie eine Beschreibung von dem Problem, man spielt ein Land, es gibt ein paar Zahlen und man muss dann gemeinsam zu diesem Problem eine Lösung finden. Ein ganz anderer Ansatz ist das Online-Moon. Wer kennt Moon? Wer hat das schon mal gehört, Moon? So, ja, so ein paar. Also Model United Nations, das ist somit das bekannteste Planspiel weltweit, würde ich sagen. Was ganz dezentral, wie so TED-Talks werden, organisieren die sich. Jeder, der Lust hat, kann dann Model United Nations oder die Vereinten Nationen simulieren und das ist quasi online. Wenn ich es richtig verstanden habe, ich will jetzt nichts Falsches sagen, es ist ziemlich chaotisch, weil alle, die irgendwie was zu sagen haben, können sich hier in so einer Webkonferenz registrieren und da wird ganz viel durcheinander geredet und Text verhandelt. Ich weiß es selber nicht, habe noch nie mitgemacht, aber das ist auch eine Möglichkeit, weil normalerweise chattet man und schreibt quasi miteinander, hier diskutieren die Leute quasi wirklich, wie über Skype oder was auch immer. Ja? Okay, also wie gesagt, ich habe es noch nie selber miterlebt, würde es gerne mal sehen, aber genau. Und dann kommen wir letztlich zu unserer Version von Online-Planspielen. Szenarion haben wir die genannt, das kommt so ein bisschen von Szenario und Online. Uns ist kein besserer Name eingefallen. Plattform ist es letztlich, wo ganz viele unterschiedliche Inhalte reingespeist werden können wir jetzt selber ausprobieren. Mittlerweile haben da ungefähr 10.000 Studierende und Schülerinnen und Schüler mitgemacht aus, weiß nicht wie viel, über 20, 30 Ländern. Und wir entwickeln die ständig weiter, die Engine, und es war ein sehr schmerzhafter Prozess, weil es total chaotisch war, am Anfang nur Fehler und nichts hat funktioniert und da muss man sich so langsam vorkämpfen, bis so eine technische Plattform nochmal funktioniert. Mittlerweile gibt es sie seit 5 Jahren und es sollte, oder grundsätzlich läuft jetzt mittlerweile alles fehlerfrei, aber bevor wir zu viel erzählen, dachten wir, es ist besser, einfach sie selbst spielen zu lassen.
Genau, also wir haben insgesamt derzeit sowas wie 10 Online-Planspiele, die sozusagen fertig sind. Und die sind für Studierende und für Schüler. Also da haben wir sozusagen verschiedene Design. Und es ist sozusagen fortlaufend so, dass wir neue Planspiele entwickeln mit Inhalten. Wir haben oft auch zum Beispiel so Uni-Kooperationen. Jetzt gerade machen wir mit der Uni Vechta was. Die wollen was zum Thema Landwirtschaft im Oldenburger Münsterland machen. Und die wollen sozusagen dafür auch ein Online-Planspiel machen. Ja, also das ist sozusagen, wir haben jetzt diese Technik, die steht ganz gut. Und die Inhalte kann man dann einspeisen. Und wir wollen jetzt mit Ihnen ein Let's Play machen, ein kleines, aber nicht so, dass wir jetzt hier am Computer sitzen und das kommentieren, sondern dass Sie selber spielen. Und wir spielen ein Schülerplanspiel mit Ihnen, weil das dauert normalerweise 90 Minuten und wir machen das jetzt in 45 Minuten, dass Sie es anspielen können. Und das ist sozusagen also ist eine typische Kurzversion unserer Planspiele. Man spielt das gemeinsam in einem Raum und es ist alles relativ niederschwellig. Wir haben keinen Freitext, sondern wir haben gleich so Optionen, über die verhandelt wird. Und die Langversionen, wie gesagt, die können bis zu 3 Wochen dauern und sind vor allen Dingen im universitären Bereich einzusetzen. Und da haben wir diese ganzen Dinge wie Recherche, verschiedene Textgattungen, die sozusagen durchgearbeitet werden und so. Das ist was anderes, aber das ist jetzt nicht praktikabel.
Ja, es ist einfach eine deutlich längere Vorbereitungszeit. Also da dauert die erste Phase schon 3 Tage, wo man selber die Rolle recherchieren muss und erstmal online sich was Eigenes, ein eigenes Profil zusammenschreiben muss. Und angesichts der kurzen Zeit haben wir uns jetzt für so eine Kurzversion entschieden.
Genau, ich würde sagen, das überspringen wir mal kurz. Und, ja. Genau, also ganz kurz zur Einführung. Wir machen bei Planpolitik bisher vor allen Dingen politische Planspiele. Das öffnet sich jetzt immer weiter, auch für den Online-Bereich. Und ein klassisches Politikfeld ist natürlich ein klassischer institutioneller Rahmen ist natürlich die Europäische Union. Und da haben wir immer natürlich politische Konflikte um die verschiedensten Themen. Und wir spielen jetzt mit Ihnen ein Spiel zum Thema Regulierung des Plastikmülls. Das ist sozusagen ein lebensweltliches Thema, was jedem Schüler eigentlich was sagt und womit man was anfangen kann. Und dann werden sozusagen am Anfang die Schüler in der Einführung sozusagen mit ein paar Fakten konfrontiert, damit sie sich da reindenken können, weil sozusagen die Rollenübernahme typischerweise mit das Schwierigste ist bei der Durchführung von einem Planspiel. Und dann arbeitet man darauf hin, dass man als Schüler, dass die Schüler irgendwann sozusagen in der Lage sind, die Rolle eines EU-Politikers anzunehmen oder einer Politikerin. Und sozusagen ihre eigene Rolle und ihre eigene Meinung sozusagen jetzt mal ein Stück weit hinter sich zu lassen und die Rolle eines zugelosten EU-Parlamentariers annehmen. Also wir spielen das sozusagen im Europäischen Parlament. Und wir werden jetzt gleich nur einen Streitpunkt verhandeln, und zwar die Frage, ob man weniger Plastikmüll in der EU verbrauchen will und ob man generieren will. Und ob man die Preise für Plastikverpackungen, Einwegverpackungen erhöhen will und wenn ja, um wie viel. Das ist sozusagen der Verhandlungsgegenstand.
Also ganz klassisch diese Coffee-to-go-Becher, sollen die verteuert werden, ja oder nicht, sollen die 20 Cent teurer gemacht werden, um weniger Müll zu verbrauchen. Das entscheiden Sie jetzt oder verhandeln Sie gleich im Europäischen Parlament.
Genau. Und also wir sind jetzt... Also so ein EU-Gesetz ist natürlich, oder eine Verordnung, ist etwas, was sozusagen ein bisschen braucht, bis es entschieden ist. Wir kondensieren diesen Prozess und konzentrieren uns nur auf den Vorgang im Europäischen Parlament. Also die Kommission und den Rat lassen wir außen vor. Wir haben andere Spiele, wo wir zum Beispiel die Kommissionsbürokratie nachstellen. Das haben wir jetzt aber, lassen wir jetzt mal weg. Wir machen nur das Parlament. Und jetzt zum Ablauf, noch kurz für Sie zur Übersicht, wir haben gleich verschiedene Spielphasen. Es gibt sozusagen die individuelle Einarbeitungsphase, wo man seine Rolle sozusagen kennenlernt.
Das dauert so 15 Minuten, die ersten 15 Minuten ungefähr für diese Einlesephase.
Dann gibt es die Treffen innerhalb der Fraktion, also der politisch Gleichgesinnten, der Sozialisten und der Konservativen und so weiter
und so fort. Genau, jeder von Ihnen oder jede ist dann gleich Mitglied in einer Fraktion. Mhm. Also es gibt dann die konservative Fraktion, die liberale Fraktion, die grüne Fraktion.
Genau.
Wenn alles dem Zufall überlassen, wer dann wo Mitglied ist. Nee, aussuchen geht leider
genau,
nicht.
Alles zufällig. Das wird sozusagen Ihnen zugemutet, dass Sie da eventuell auch einen Euroskeptiker spielen müssen oder so. Und und dann gibt es die Ausschusssitzungen. Da haben wir haben zwei verschiedene Ausschüsse. Und die sind unter der Leitung der Ausschuss, die werden von der Ausschussleitung dann geleitet. Die haben etwas andere Funktionen, diese Rollen.
Das erklären wir dann.
Und dann werden in diesen Ausschusssitzungen werden.
Hi. Nein? Herzlich willkommen.
Ja. Werden sozusagen dann Vorschläge entwickelt, wie man das machen kann. Und dann setzen sich danach die Ausschussleitungen zusammen und überlegen sich, was könnte jetzt eine Kompromissformel sein. Und das sind hier die Blauen, die Ausschussleitung. Und dann gibt es am Ende im Plenum sozusagen eine Diskussion und die Ratifizierung, die entweder erfolgreich ausfällt oder nicht. Das ist sozusagen der Ablauf des Kurzplanspiels,
was wir gleich spielen. Wir gucken mal, wie weit wir kommen. Also wir machen einfach irgendwann, wenn die Zeit abgelaufen ist, sagen wir Stopp. Und dann
oder wenn Sie sagen, dass Sie sich in Ihrer Phase jetzt schon langweilen, dann können wir die sozusagen beschleunigen. Das haben wir, die Möglichkeit haben wir auch.
Genau, jetzt fängt quasi schon das Spiel an. Wir hatten aber eine lustige Idee, als wir telefoniert haben. Und zwar, ich muss nochmal zurück, ich habe das falsch an die falsche Folie falsch angeordnet. Hier. Und zwar gibt es ein Etherpad. Jeder weiß, was ein Etherpad ist, oder? So ein kollaboratives Textfeld, wo alle reinschreiben können. Das haben wir aufgemacht und das findet sich auf dieser, unter dieser URL. Dort bitte gleich einloggen und ich erkläre auch gleich nochmal, wie man das Planspiel betritt. dort einloggen und da stehen Vor- und Nachteile. Und ihr seid, oder Sie sind jetzt quasi so Spieletester und müssen schreiben, das hat mir gefallen, das war doof. Mhm. Und dann vielleicht auch immer noch vor dem Hintergrund, dass es eigentlich ein Schulspiel ist und eigentlich ein bisschen zu einfach und niederschwellig, trotzdem versuchen, Vor- und Nachteile da herauszufinden und in diesem Etherpad festzuhalten.
Und was sozusagen für uns auch spannend ist und was jetzt die Begriffe Vor- und Nachteile nicht ganz abbilden, ist eigentlich auch der Gedanke, wie kann man das weiterdenken? Also ist es zum Beispiel, ist es jenseits des politischer Inhalte auch irgendwie interessant für andere Einsätze zum Beispiel? Da kann man, also dieses Brainstorming wäre auch gut, das können Sie vielleicht einfach dann unter Vorteile auch mit subsumieren.
Genau.
Weil sozusagen Sie dann ziemlich schnell sehen werden, dass die Grundstruktur eigentlich relativ universell ist, sagen wir mal, und nicht so festgelegt auf politische Inhalte.
Jetzt noch einen ganz kurzen Hinweis jetzt zu diesem Uni-Planspiel. Das ist zum Beispiel so ein Lobby-Planspiel. Das hat zwei große getrennte Spielphasen. Es geht darum, eine Abgasregulierung, eine Verkehrsregulierung sozusagen zu erstellen. Am Anfang hat man das Geschehen in der Kommission und da werden sozusagen die verschiedenen Arbeitsebenen der EU-Kommission dargestellt. Und es gibt Lobbyisten von verschiedenen Verbänden. Und die schreiben dann zum Beispiel, wie hier jetzt Greenpeace, dann Pressemitteilungen und fangen dann an, den Kommissionsbürokraten sozusagen Vorschläge zu machen und die mit Argumenten zu umgarnen. Und dann hat irgendwann die Kommission, was sozusagen ja auch schon ein kontroverser Prozess ist, einen Vorschlag erarbeitet und dann beginnt die nächste Spielphase und dann kommt es ins Parlament und dann ist es wieder vergleichbar mit dem, was Sie jetzt gerade sozusagen erlebt haben. Das heißt, es ist deutlich, deutlich komplexer auch von den Phasen her. Also es ist viel länger, es passiert viel mehr und wir haben sozusagen zwischendurch auch einen Rollenwechsel. Alle Lobbyisten der ersten Runde wechseln sozusagen in der zweiten Runde, wenn es ins Parlament geht, die Rolle und werden sozusagen Abgeordneter, sozusagen vertreten die EU und andersrum. Also die EU-Verwaltungsmitarbeiter werden dann in der zweiten Phase Lobbyisten.
Und auch eine Sache, die hier neu ist im Planspiel, die jetzt nicht in dem EP-Planspiel von eben war, ist, dass Aufgaben gestellt werden. Und da ist dann die Aufgabe, dass die einzelnen Vorschläge zu lesen und dann darauf zu antworten und einen eigenen, ich hoffe, Sie selber, beschreibt, wo die Konfliktlinien liegen zum Beispiel. Und dann entwickeln da die Teilnehmenden, das ist jetzt quasi die Antwort von einem Studierenden darauf, wo er sieht, wo Konfliktlinien liegen, in welchen Punkten man sieht. Wenn man da mehr Zeit gibt und quasi die Möglichkeit, selber Text zu entwickeln, dann wird da extrem viel geschrieben. Das ist immer das, was mich so sehr erstaunt, wie aktiv da die Leute sind. Und die sind mehr oder weniger ständig online. Und da sind, also jedes Mal, wenn man ins Spiel guckt, sind irgendwelche Leute aktiv und chatten gerade miteinander und formulieren Texte miteinander.
Genau, und was vielleicht auch noch ein Kommentar wert ist, bei diesen komplett online-basierten, die wir nicht vor Ort machen, also wo es jetzt nicht so eine Situation ist wie hier gerade, haben wir die Auswertung und die Reflexion sozusagen, wo man eigentlich nicht mehr in der Rolle ist, sondern überlegt, was ist eigentlich passiert und so. Das ist auch Teil des Spiels. Das heißt, es ist sozusagen die letzte Phase und da soll man dann schreiben, war das jetzt ein realistischer Politikprozess zum Beispiel? Oder was hat mir nicht gefallen und so.
Ja. Da gibt es eine Frage, ja. Ja, super Punkt. Also ich habe hier, wenn ich jetzt ins Party Office wechsle, hätte ich jetzt hier ein Shared Notepad, wo man dann als Fraktionsmitglied, das war jetzt in dem Schulspiel nicht, aber ich kann jetzt hier als Fraktionspad was schreiben und alle anderen, das funktioniert quasi genauso wie ein Etherpad. Da kann jeder, und wie man sieht, zufälligerweise hier wurden quasi auch schon, das sieht man schon, dass hier die Studierenden links, ich kann es mal auch größer machen, das wusste ich jetzt selber nicht, passt aber sehr gut, gerade selber links rausgesucht haben, wo sie quasi gesehen, hier, das ist die Volkspartei, die hat das und das, die ihren Positionen zum Klima und so, also die haben selber da schon Recherche gemacht und wir geben aber auch Link, Tipps. Also zu dieser Aufgabe in diesem Profil ist besonders diese Internetseite relevant oder schau mal hier nach. Ja. Also das kann man machen.
Genau, was wir sozusagen machen, ist, dass wir bei komplexen Planspielen, wo Studierende spielen, sagen, du spielst jetzt einen Lobbyisten von Greenpeace und da sagen wir vielleicht in 3-4 Sätzen grob, was so die Marschroute sein sollte. Aber ab dann kann eigentlich der Studierende oder die Studierende anfangen, sich mit Greenpeace als realen politischen Akteur auseinanderzusetzen und zu überlegen, was würden die sagen. Und dann kann man sozusagen anfangen zu recherchieren und das sozusagen reinholen. Also das ist auch für uns aus pragmatischer Sicht natürlich sinnvoll, das so zu machen, weil sonst dieses Planspiel eventuell auch nach einem Jahr veraltet ist. Und so hält man es aktuell, dass man sozusagen die Rolle nicht zu stark vordefiniert.
Ja. Wie kommt man dann auf eine analysierende Ebene? Ich meine, das hier ist das Agieren.
Ja.
Das, aber Wissenschaft ist ja
vorher. Genau, und das ist auf jeden Fall eine Grundsatzfrage, die haben wir auch, wollen wir auch gleich noch mit Ihnen diskutieren. Das ist jetzt alles sozusagen auf verhandelnden Ebene. Wie gesagt, es gibt am Ende eine Reflexionsphase, wo schon mal gesagt wird, wie war jetzt die Akteurskonstellation, ist das realistisch und so, aber das ist keine Anwendung von Theorie sozusagen. Und wir haben, und wenn man ein Policy Paper schreibt, dann ist das sozusagen ein politischer Skill, den man erwirbt. Oder wenn man eine Stakeholder-Analyse macht, das ist alles relativ angewandt und es ist nicht theoriegeleitet. Und die Theorie, die muss sozusagen woanders stattfinden, nicht direkt, oder zumindest haben wir diese Funktion, wir können in die Reflexionsphasen sowas reinbauen, vergleicht das ab mit dem Neofunktionalismus oder so, das wäre jetzt in der Politikwissenschaft interessant, aber das haben wir noch nicht sowas. Und das ist auch tatsächlich, da sind wir dann auch auf die Kooperation mit Wissenschaftlern angewiesen, die dann da auf dem aktuellsten Stand sind und das sozusagen entsprechend auch vorgeben können.
Also da suchen wir auch nach und das geben wir auch offen zu. Wir sind immer neugierig und fragen, was brauchen die Dozierenden? Und ganz, ganz viele Planspiele entwickeln wir mit Dozierenden gemeinsam. Und was bisher drin ist, ist sowas wie reflektiere die Diskussion, wie jetzt hier, wie war das, welche Themen wurden besonders diskutiert, welche wurden besonders umstritten. Aber sowas wie bau die und die Theorie an, wäre natürlich relativ einfach, das mit einzubauen, müsste man aber dann entwickeln. Und das ist halt oft das Schwierigste, um ehrlich zu sein, sich gute Aufgaben auszudenken. Ist ja so eine der Aktivitäten, die besonders lange dauern.
Und eine sozusagen eine Lehrmeinung, zumindest in der politischen Bildung, in der Politikdidaktik, ist, dass man bei so interaktiven Methoden, also bei Simulationen, die doppelte Zeit der Spielzeit für die Auswertung einplant. Also es gibt gar nicht wissenschaftlich, sozusagen außer Didaktik, gar nicht den Anspruch, dass das komplett ersetzt. Sondern das ist sozusagen ein Erfahrungsschatz und man erlernt da bestimmte Kompetenzen, aber sozusagen auf analytischen Ebene gibt es Sachen, die man nicht erlernt und das muss sozusagen dann nachgeschoben werden, das muss ernst genommen werden, sonst ist es irgendwie unvollständig.
Da würde ich jetzt ein bisschen ansetzen, weil ich würde das ja nämlich gerne nochmal stark machen. Also im Prinzip, zunächst mal, was ich ja wahrnehme, es ist ein Online, also eine digitalisierte Variante eines Planspiels, aber zunächst mal ist das Planspiel ein spezieller methodischer Komplex. Das ist nicht das, was wir gerade gesehen haben, sondern es ist im Prinzip alles Mögliche, was auch dazugehört und was eben dieses Tool zum Teil eben auch unterstützt. Und da ist die Reflexion nicht nur erst der Punkt, an dem man einen Gewinn für die Hochschullehre rausholt, sondern wenn man den nicht macht, ist es kein Planspiel.
Ja.
Also per Definition ist ein Planspiel kein Planspiel, wenn ich das Reflektieren einfach weglasse. Dann habe ich gegamed, dann habe ich gezockt oder dann habe ich kein Planspiel gespielt. Mhm. Und das heißt, welche Tools hat denn das Tool für die Reflexion?
Ja.
Weil ich meine, die Frage ist, das ist jetzt zum Beispiel etwas, was dann in nicht in Präsenz stattfinden muss. Mhm. Naheliegenderweise wüsste ich, wie ich sowas in Präsenz reflektiere. Ich könnte mir dann auch überlegen, klar, also da kann ich jetzt die Etherpad aufsetzen und so. Gibt es da schon, also was, beziehungsweise was gibt es eben auf einer Technik, was das unterstützt?
Ja. Also was wir lange Zeit gemacht haben, ist es, den Lehrkräften Auswertungsmaterialien in den Lehrkraftbereich zu stellen und zu sagen, also wir haben Lehrkräfte gefragt, bitte, wie helft uns dabei, Auswertungsmaterialien zu entwickeln. Die haben dann verschiedene Materialien dazu entwickelt, Aufstellungsübungen und Karikaturen und so weiter, um zu helfen, quasi das auszuwerten. Das fand aber alles mehr oder weniger analog statt, das heißt, wurde mit Arbeitsblättern tatsächlich dann gemacht. Mittlerweile sind wir so weit, dass wir die Auswertung auch bei klassischen Face-to-Face-Planspielen so machen, dass wir das auch mit Fragestellung machen, worüber dann diskutiert wird. Also tippt alles ein, wie realistisch war das oder was fandet ihr besonders realistisch, welche Punkte waren umstritten. Und dann sammeln wir die Ergebnisse Das heißt, jeder kann individuell eintippen, was er oder sie fand, dann wird das wieder sortiert und dann spricht man aber darüber. Also wir nutzen das quasi in so einer Blended-Umgebung ganz viel einfach sammeln und dann aber gemeinsam diskutieren und auswerten.
Aber gleichzeitig ist natürlich schon auch der Gedanke, dass wenn wir das zum Beispiel in der Uni zur Verfügung stellen, dass wir den Auswertungsprozess nicht monopolisieren sozusagen. Wir sind eher dafür zuständig, diese Spielerfahrung zu ermöglichen. Und das ist, und dann hat ein Dozent natürlich auch an der Uni auch eigene Vorstellungen, was dann da sozusagen, wie das ausgewertet wird. Weil das macht ja auch die akademische Landschaft aus. Und deswegen wollen wir das auch nicht zu stark vorgeben. Also es gibt sozusagen eine typische Methodologie, wie man ein Planspiel auswertet. Zuerst, wie habe ich das wahrgenommen, das Erleben. Und dann fragt man, was waren wirksame Strategien, und dann entfernt sich immer weiter von dem konkreten Spielerleben hin zu einer analytischen, abstrakten Ebene. Aber wir würden das nicht zu stark vorgeben, also nicht in die Theoretisierung oder so.
Da gibt es auch genau unterschiedliche Vorstellungen, wo das Planspiel in der Mitte im Seminar stattfindet und hinterher dann noch weitergearbeitet wird, ohne uns zum Beispiel. Da war noch eine Frage. Ja, haben wir auch, ist jetzt nicht in den Spielen, die ich gezeigt habe, aber haben wir in der Plattform integriert. Theoretisch könnte man auch irgendwelche anderen Tools nehmen. Da gibt es ja tausende von Kahoot oder wie es heißt. Und also gibt es ja ganz, ganz viele, mit denen man das theoretisch auch machen könnte. Wir haben sowas Ähnliches, wo man einfach Freitext eingeben kann oder bestimmte Auswahlen und dann die Ergebnisse mit so Balkendiagrammen angezeigt werden oder sowas. Also das haben wir integriert, das ist jetzt in diesem Planspiel noch nicht mit dabei. Aber gibt es ja.
Ja. Wenn ich mir jetzt vorstelle, wie das jetzt eben sein könnte, das eine in der Tat, das sind so bestimmte, das meine ich auch mit Tools, was sie bereits in dem System integriert ist, Umfragetools und andere Möglichkeiten, die eben das begleiten. Und das andere ist eben auch die Frage, inwiefern dann die digitale Variante etwas zu bieten hat, was ich halt sonst nicht habe. Mhm. Und das, was die digitale Variante jetzt hat, ist, dass sie ja eben diese gesamten Prozesse festgehalten hat in ihrer Komplexität. Das heißt, dass mir auf Anhieb einfällt, Möglichkeiten der Visualisierung. Mhm. Also Auswertung von zu welchem Zeitpunkt ist wie intensiv, mit wem, also sowas wie bis hin zur Netzwerkanalyse des Austauschs von irgendwelchen Nachrichten. Also wer hat mit wem eigentlich kommuniziert? Wie viele Leute waren mit wie vielen Leuten in welcher Phase in Kontakt?
Ja.
Und Möglichkeiten, das auszuwerten.
Ja.
Das ist auf der einen Seite vielleicht selbst so ein bisschen erstmal eine Spielerei, aber wer für mich irgendwie das Aufschließen des digitalen Potenzials.
Ja.
Das, also, weil sonst ist wieder der Punkt, momentan ist es in mancher Hinsicht nur eine praktikable Alternative zu einem Analogen, wenn ich das Analoge nicht realisieren kann, aber hat viele Nachteile gegenüber der Direktheit. Das heißt, diese Vorteile des digitalen Vorzuspielen sehe ich vor allem da jetzt in so einem Bereich. Mhm. Also, dass ich Dinge zeigen kann, weil die Maschine in der Lage ist, sie zu bringen,
ja,
und den Menschen irgendwie nicht hinkriegt. Ja. Bis hin auch zu solchen Sachen wie computerlinguistische Analysen.
Ja.
Also ganz einfache Auszählungen, wie welche Begriffe, welche Worte aus dem vorgegebenen Katalog oder aus den Ausgangstexten, aus den Satzungen verwendet worden, vielleicht einfach über das Zählen der Nennung bestimmter Namen.
Ja.
Ja.
Also, wenn ich mir überlege, wenn ich
sowas. Klingt total gut, auf jeden Fall. Also.
Ja. Ich finde, es hilft sozusagen ganz gut, so einen alten Lehrsatz, außer zumindest, ich habe ja Politikdidaktik studiert, aus der Politikdidaktik zu beherzigen. Und zwar ist das sozusagen, dass der Inhalt auch ein bisschen die Methode vorgibt. Das heißt, man kann sich schon auch fragen, ist es immer sinnvoll, eine Plenarsitzung online darzustellen? Weil man kann sie ja auch in Wirklichkeit machen, wenn man die mit technischen Möglichkeiten hat. Aber es gibt auch Sachen, die kann man in einem analogen Planspiel gar nicht darstellen. Die kann man nur digital darstellen, weil sie in Wirklichkeit auch digital stattfinden. Das heißt, das eine ist sozusagen das, was Sie gesagt haben. Man kann das sozusagen zurückverfolgen. Aber man kann auch sagen, es gibt Prozesse, die sind gar nicht mehr analog. Also politische Prozesse beispielsweise sind gar nicht analog darstellbar oder finden gar nicht analog statt. Sondern das ist eher was auf einer Textebene stattfindet. Und deswegen machen wir dann sozusagen bei diesen komplexeren Universitätsplanspielen dann sozusagen diese verschiedenen Textgattungen so stark, weil das was ist, was gar nicht in einem analogen Raum mehr dargestellt werden kann. Man sitzt ja nicht zusammen und schreibt einen Aufsatz oder so. Das sind, glaube ich, zwei verschiedene Ebenen, auf die man sich beziehen muss, weil es natürlich nicht, es geht ja nicht sozusagen darum, nur weil man es digitalisieren kann, digitalisiert man es sozusagen. Das
das wäre dann auch zu kurz gegriffen. Aber natürlich, man hat auf der analytischen Ebene wunderbare Möglichkeiten, man hat auch für Forscher tolle Möglichkeiten, diese ganzen Hoffnungen, die an solche Methoden, interaktive Methoden gesetzt werden, die können tatsächlich relativ gut da nachvollzogen werden, weil man hat ja einfach die ganzen Chatprotokolle schon fertig und kann gucken, wird denn da wirklich verhandelt zum Beispiel, und man muss dann nicht irgendwie ein Hiwi dran setzen, der das 3 Wochen lang transkribiert. Also das sind auch tatsächlich auch reale Vorteile dann für die Forschung.
Also genau, ist immer eine Frage für uns, ist eine Frage, wir brauchen jemanden, der uns dafür Geld gibt, dass wir das bauen, weil sonst wir müssen es irgendwie verkaufen, sonst machen wir es auch nicht. Also
andererseits, was auch interessant ist, dadurch, dass wir das sozusagen jetzt als Spiel haben, ist es was anderes, als wenn wir da 3 Leute hinschicken, die das vor Ort durchführen, und da muss es einen großen Raum geben, und da müssen zum Beispiel dann auch 2 Tage geblockt werden innerhalb des jeweiligen Lehrbetriebs, und das ist was tatsächlich gar nicht so leicht zu realisieren ist im Verhältnis zu einem Online-Planspiel. Also diesen praktischen Vorteil gibt es auch noch, und es gibt noch so Vorteile, wie dass man das natürlich so seminarbegleitend machen kann, und dann hat man einfach noch mal einen anderen Arbeitsmodus.
So, jetzt gibt es noch mehr Meldungen. Ja, bitte. Ja, ist vollkommen richtig. Also man könnte das auch anders machen. Jetzt die ganze, ich sag mal, diese kuratierte Auswahl an Funktionen, wann, wo, was geht, das ist letztlich das, was Szenarien ausmacht, dass man sagt, jetzt wird hier im Ausschuss diskutiert, da wird dann im Plenum diskutiert. Man kann das auch anders organisieren, aber das kombiniert mit Phasen und Aufgaben, das ist so ein bisschen das, was das Besondere ist, wie man so ein Spiel einfach strukturieren kann, was sonst sehr schwierig ist, wenn man sagt, jetzt muss ich in dem Dokument nochmal nachgucken, wann die Phase ändert, und hier war nochmal das Argument. Also es ist letztlich eine Komprimierung von Informationen. Mhm. Ja, da und dann, ich weiß nicht genau, wer zuerst dran war. Eins, machen wir mal so, 1, 2, 3. Bitte.
Genau, aber dann ist es hier sozusagen keine Politik-Simulation mehr, wenn ich das richtig verstehe, sondern es ist eigentlich diese Mechanik, die wir haben, für, sagen wir mal, ist, dass man die für reale Prozesse einfach nutzt, sozusagen. Dann nutzen die Leute nicht mehr Google Docs oder sowas, sondern nutzen dann sowas, wo dann, aber das, da haben wir überhaupt keine Erfahrung drin bis jetzt. tatsächlich.
Aber lustigerweise hat auch ein Dozent, der das in Neubrandenburg einsetzt, hat das auch gesagt, wo es um Kommunalpolitik und Daseinsvorsorge geht. Der hat genau das Gleiche gesagt, das müsste man doch eigentlich mal in der Kommunalverwaltung, in der echten Kommunalverwaltung einbauen. Ja, super. Also es gibt total viele, ich finde es immer schön, wie viele Ideen dann kommen, auch was so Auswertung angeht. Ist dann immer die Frage, dass man es irgendwie, muss man es umsetzen. Wir haben ein sehr kleines Team und sehr begrenzte Ressourcen, aber grundsätzlich freut mich, dass hier die Ideen quasi da so sprudeln. Ja.
Genau, und obwohl, nee, ich sage ich gleich.
Ich habe eine Frage, die sitze ich noch viel, viel, viel vorher. Und zwar, ich glaube, wir haben es jetzt auch schon auf mit dem Backend. Wie läuft es ab? Ihr habt eine Auswahl von Szenarien und die Lehrkraft kann die sich ausgucken, wie weit kann man die variieren und wie weit kann ich eigene Szenarien bilden, wie weit kann ich eingreifen in die Varianz, also ihr habt ja jetzt schon, da gibt es einen Freitext, hier gibt es nur Auswahl im Text.
Wie flexibel ist es quasi? Also ich kann es ja mal ganz kurz, nur dass man sieht, das ist so das Backend oder wir nennen es Content Management System. Hier sieht man quasi, wie für uns das aussieht, wie die Entwicklerperspektive ist, beziehungsweise die...
Geht ihr auch raus an die Lehrenden oder ist es immer ein Zwischenspiel, dass wir sagen, ich habe jetzt hier dieses Seminar und ich würde es gerne so machen, dann entwickelt ihr das?
Genau.
Das nicht ausgegeben als Editor oder so?
Nein, aber also wir geben quasi Vorgaben, die Akteursprofile sollten bei diesem Thema so und so lang sein. Dann schreibt das und das und das und dann schicken die uns am Ende eine große Word-Datei und wir fügen die Sachen dann in unser Content-Management-System ein. Mhm. Das ist jetzt quasi das Spiel, was gerade erstellt wurde. Und hier gibt es verschiedene, also wie viele Akteure sollen da mitspielen. Das ist jetzt quasi sehr unintuitiv, weil da immer am meisten gespart wird in der Entwicklung, ist im Content-Management-System. Aber hier haben wir, wie soll das Logo von dem Spiel aussehen. Das sind quasi, wie viele Rollen gibt es. Also es gibt Ausschussleitungen, Fraktionsmitglieder und so weiter. So klicken wir uns quasi unsere Planspiele zusammen. Und das ist auch eine Stärke von uns, weil wir relativ mit wenig Aufwand neue Szenarien einbauen können.
Gibt es da Pläne, sowas also für Nutzer nutzbar zu machen?
Weil ich
denke,
ja.
Eine Schule zum Beispiel,
mhm. Auch an der Ja. Mal wir haben einen Antrag gestellt für Demokratie leben, das ist ein Förderprogramm und das wurde aber nicht genommen. Also okay. Da gab es die Idee, gibt es, aber die bisher noch keinen Erfolg damit gehabt.
Es sind sozusagen ganz verschiedene Modelle denkbar. Also wir haben jetzt, wie gesagt, zum Beispiel an der Uni Vechte haben wir, gibt sozusagen so eine Art Projektseminar, wo das die Studierenden sich selber überlegen und dann ist noch nicht ganz klar, aber damit sozusagen auch der Universität Vechte sozusagen als Lehrmittel dann darauf zur Verfügung gestellt. Und dann gibt es Möglichkeiten, wir haben ja einen Katalog von 100 analogen Planspielen, dass man die irgendwie relativ ökonomisch dann da überführt in diese Struktur. Und dann gibt es aber halt auch dann die Situation, dass wir komplette Neuentwicklungen machen und uns das alles nochmal neu ausdenken. Und dann muss man immer drüber reden, wie viele neue Sachen müssen programmiert werden, was ist schon da und so. Das ist so situativ abhängig.
Ja, also Inhalte sind relativ einfach, die Funktionen sind dann immer das, was lange dauert, was richtig durchdacht werden muss und programmiert und designt und von der User Experience und so weiter.
Ja, wir müssen dann ja auch testen. Sie haben ja gesehen, es gibt dann hin und wieder doch auch kleine Schwierigkeiten und da gibt es dann doch auch viele, viele Durchläufe, bis es dann wirklich auch sehr gut sitzt.
Ich gucke jetzt hier nochmal aufs Etherpad. Ich hatte jetzt noch keine Chance, direkt reinzugucken. Möchte noch jemand was dazu sagen, was hier steht, dass wir da noch einmal draufschauen, wenn hier so viele schöne Sachen drinstehen. Vorteile kann ich ja mal durchgehen.
Ja, ja bitte. Ich würde sagen, dass sich für mich da eben ganz klar so bestimmte Profile ergeben. Also ich denke mal, dass das analoge Planspiel bestimmte Stärken hat. Mhm. Und das ist nicht nur die Unmittelbarkeit, sondern das ist halt eben auch in dieser Art und Weise die Möglichkeit, zu spontanen Reaktionen, ja, zu alternativen Problemlösungsstrategien, die nicht vorgedacht sind. Mhm. Und letztendlich das Einbauen von emotionalen, empathischen Aspekten. All das fehlt im digitalen Planspiel. Dafür hat es halt eben andere Stärken. Und die Stärke, die ich da sehe, ist vor allen Dingen eben auch auf einer sprachlichen Ebene. Also ich fand das jetzt im Nachhinein auch total angemessen, zu sagen, nicht nur mit dem, bitte siezen Sie sich gegenseitig und diesen respektvollen Umgang. Das ist eine Sache. Eigentlich müsste man auch dazu formulieren, bitte nur ganze Sätze. Denn wer 3 Wochen Zeit hat, kann auch mal in ganzen Sätzen schreiben, statt die übliche Chatsprache zu verwenden. Mhm. Denn was man hier hat, eben ist die Zeit und den Raum, jede Aussage genau zu durchdenken eigentlich. So hektisch sind dann die Chats nicht, wenn sie ein paar Tage lang offen sind. Das zu recherchieren und zu belegen, also das, was wir jetzt eben
Zeit gehabt, um das, irgendwie das Argument sauber zu führen oder sowas.
Ja.
Ich glaube, das ist dann natürlich eine ganz große Stärke.
Ja.
Was wir auch beobachten, ist tatsächlich, dass wenn wir das an der Uni spielen lassen, die Studenten sagen, wir haben uns nochmal so getroffen zu zweit, um in unserer Lobbygruppe oder so das zusammen zu erarbeiten, also daran und das dann in Szenarien sozusagen dann hochzuladen. Also diese, da sieht man auch, dass es auf jeden Fall nicht unbedingt wünschenswert ist, auch dass der Anspruch ist, alles ins Digitale zu verlagern. Jetzt bei diesem Verbundprojekt mit Polen, in der Uni Antwerpen, Krakau und Göttingen war das gar nicht anders möglich, als dass man das sozusagen online macht. Aber ich denke auch, da sieht man auch, dass diese emotionale Kompetenz, Dimension wichtig ist und das führt auch zu Spaß und besseren Ergebnissen natürlich.
Ist emotional total verstrickt und verwickelt. Also mir ist noch gar nicht klar, wie eine Empathie in diesem Ganzen aussieht und wo sie endet sozusagen.
Das ist eine andere Form.
Ja, ja.
Das unterschiedlichste Avatar, ja. Bild ich nochmal.
Ja, und es ist nicht, möchte. Dass zwischen zwei Menschen so schwingt wie jetzt zwischen uns, ne? Aber trotzdem passiert da ja emotional ganz viel und man muss erstmal gucken, was passiert da eigentlich.
Also ich wollte eigentlich sagen, dass der Avatar bildlicher, wie ich denn ja möchte, wie ich ja vielleicht auch wirken möchte. Das steckt ja dann die Persönlichkeit schon mit drin. Wenn ich jetzt aber jetzt einen Politiker mache, zum Beispiel, machen das ganz konservativ NPD oder so, dann kann man vielleicht nicht widerspiegeln und dann wird es ja schwierig, dann Empathie so auszustrahlen oder nicht. Das, glaube ich, ist dann schon ein bisschen schwierig.
Wenn ich einen polnischen Nationalisten eben spielen musste, dann geht man da rein und dann spielt man den Schurken. Also,
jetzt zwei super interessante Aspekte hier gerade genannt wurden. Erstens, was sind sozusagen die Stärken und Schwächen? Und da würde ich vollkommen zustimmen. Es hat wahnsinnig viele Stärken, aber natürlich auch Schwächen. Dieses, was wir gerade machen, das persönliche Gespräch, Gestik, Mimik, diese soziale Situation, die fehlt. Man sitzt alleine zu Hause vor seinem Computer, hat aber dann auf der anderen Seite die Möglichkeit, wirklich zu recherchieren und in Ruhe, weil das erleben wir ganz oft bei so Face-to-Face-Planspielen. Hier liest mal eure Rolle. Ihr habt 20 Minuten Zeit, gleich geht's weiter. Da ist man so nervös, vor allem wenn dann mehrere Schulgruppen irgendwie da sind oder mehrere Studierende, die Dozenten gucken zu. Da hat man zu Hause viel, viel mehr Zeit, sich einzulesen, den Inhalt zu studieren, sich wirklich intensiv auf die Inhalte auch vorzubereiten. Und deswegen ist aus unserer Sicht, also die beste Möglichkeit, ist es, das zu kombinieren. Das heißt, Blend. Also man macht sowohl Online-Phasen, wo man Zeit hat, sich vorzubereiten, in aller Ruhe die Rolle und seine Akteurs, eine Stakeholder-Analyse, welche Gruppe will eigentlich genau was, wo liegen Kompromisslinien, wo liegen Alternativen, sich vorzubereiten und dann gemeinsam miteinander zu verhandeln. Also sich zu treffen quasi und wirklich das in der Realität fortzusetzen. Und eine letzte Sache dazu, was super interessant war, beim allerersten Spiel war die Person, die am meisten online geschrieben hat. Es war mit 17 Ländern hatten wir da eine große Kooperation und da war eine aus Tadschikistan, glaube ich, die kam da, die war super aktiv, perfekt mit allen Leuten vernetzt, man kann das ja nachverfolgen, hat mit allen Nachrichten geschrieben und hat in der Face-to-Face-Phase, ich war dann da, es war in Berlin an der Uni und ich habe die ganze Zeit geguckt, wo ist denn diese Person und die hat während dieser Face-to-Face-Phase nicht ein einziges Wort gesagt. Also sie war komplett still. Und hat sich komplett zurückgehalten und das ist auch immer interessant, welche Persönlichkeiten kommen eigentlich, in welcher Interaktionsform werden da prominenter oder präsenter. Und ja, das ist auch eine Sache, die ich so, als ich das entwickelt hatte, überhaupt nicht irgendwie auf dem Schirm hatte, dass man auch in diese Richtung denken kann, wer ist eigentlich bei welcher Form wie aktiv.
Genau, und ich glaube auch so ein bisschen bei einem analogen Planspiel, da kommt dieses schauspielerische Element noch stärker zum Zuge oder was hat man auch für rhetorische Fähigkeiten und wie ist man auch selbstbewusst in der konkreten Situation. Und das ist halt stärker so ein Arbeitsprozess. Also ich finde, es ist auch, also man kommt in einen gewissen Spielfluss und hat auch so ein Flow-Erleben, würde ich schon behaupten, aber es ist ein Stück weit auch einfach auch ein bisschen harte Arbeit, vor allem wenn es sehr anspruchsvolle Spiele sind. Aber da liegt halt auch ein Potenzial und ich glaube, das ist ein Stück weit, kann das zum Beispiel, wenn man jetzt an Politikstudenten denkt, ein Praktikum in der Behörde oder sowas ein bisschen vorwegnehmen. Also nur ein bisschen, aber weil es sozusagen, man lernt sozusagen, man macht jetzt nicht mehr Theorie, sondern man versucht, man durchlebt verschiedene Arbeitsweisen, beispielsweise an einem Entwurfstext, oder da sind ja die verschiedensten Möglichkeiten denkbar.
Ja, eine Sache noch zum Zweiten, was du gerade gesagt hattest, man spielt eine Person, die man eigentlich gar nicht spielen will. Wie war das hier bei euch? War das, wer hat die Nationalisten gespielt? War Finger hoch?
Und ab durch.
Ja, genau. Wie war das?
Man spielt sich rein. Ja.
Also es ist oft, beim Planspiel ist es oft so, dass man gerade diesen, ich sag mal, pinken Elefanten irgendwie, es gibt ja auch ein Planspiel zur Asylrichtlinie, und dann innerhalb der ersten Minuten kommt der Satz, wir wollen hier keine Flüchtlinge. Und dann denkt man sich erstmal, warum geht das so schnell? Aber das ist das Schöne beim Planspiel, dass oft die Leute, die dann gerade total liberal sind oder was und dann mal einen konservativen spielen, sofort genau diese Argumente zur Sprache bringen. Und das ist, finde ich, das Schöne am Planspiel, dass diese ganzen Sachen, die man eigentlich in der Realität, wenn man so diskutiert, vermeintlich nicht sagen darf oder nicht aussprechen darf oder die immer so ein bisschen unter den Teppich gekehrt werden. Und im Planspiel kann das alles einfach so, weil man nicht sich selber hat, so ein bisschen diesen Schutz dieser Rolle, den man einnimmt.
Genau.
Und da kann man das quasi einfach rausbringen und dann auch offen drüber diskutieren.
Genau, das ist ja sozusagen, kommt auf den Kompetenzkatalog an, aber in der Politikdidaktik wäre sozusagen die Perspektivenübernahme eine von den 5 Kompetenzen, die in vielen Lehrplänen steht. Und dass man wirklich einfach lernt, das eigene Selbst zu transzendieren, um zu verstehen, dass es Interessenheterogenität gibt und dass es auch legitim ist. Also wir machen natürlich nichts Menschenverachtendes, wir tun jetzt nichts Menschenverachtendes in die Spiele rein, aber dass man schon auch damit klarkommen muss, eine ganz für einen persönlich unsympathische Rolle zu vertreten. Also das ist sozusagen ein konkretes Lernziel tatsächlich.
Ja, okay, ich sehe keine. Gibt es noch Meldungen? Feedback, Kritik, Anregungen? Wir gucken uns auf jeden Fall diesen Bug an, dass das Abstimmungsfenster nicht geschlossen werden kann. Aber davon abgesehen, würde ich sagen, vielen Dank fürs Kommen und die Teilnahme. Hat sehr viel Spaß gemacht, war sehr aufschlussreich. Und ja, dann würde ich hier die Veranstaltung beenden und bedanke mich nochmal.